Ich möchte, dass ihr beide fahrt, verfügte Mrs. Dashwood. Diese Einwände sind unsinnig. London wird euch großen Spaß machen, vor allem wenn ihr zusammen seid. Und wenn Eleanor sich jemals dazu herabließe, etwas Erfreuliches zu erwarten, würde sie vorhersehen, dass ihr solches aus den verschiedensten Quellen zufließen könnte. Unter anderem würde sie vielleicht darauf hoffen, die Bekanntschaft mit der Familie ihrer Schwägerin zu vertiefen. Eleanor wartete schon des Längeren auf eine Gelegenheit, den festen Glauben ihrer Mutter an die Liebesgeschichte zwischen Edward und ihr etwas zu erschüttern, damit der Schock geringer wäre, wenn die ganze Wahrheit ans Tageslicht käme. Und nun zwang sie sich bei dieser Attacke, auch wenn sie sich wenig Erfolg versprach, ihren Plan in die Tat umzusetzen, indem sie so ruhig wie möglich sagte: »Ich habe Edward Ferrars sehr gern und freue mich immer, wenn ich ihn sehe. Aber was die übrige Familie angeht, so ist es mir vollkommen gleichgültig, ob wir uns kennen oder nicht.« Mrs. Dashwood lächelte und sagte nichts. Marianne riss erstaunt die Augen auf, und Eleanor hatte den Eindruck, dass sie ebenso gut den Mund hätte halten können. Es bedurfte nur noch sehr weniger Erörterungen, dann wurde beschlossen, die Einladung uneingeschränkt anzunehmen. Mrs. Jennings hörte dies mit größter Freude und versicherte sie wiederholt ihrer Freundschaft und Fürsorge. Aber nicht nur sie freute sich. Auch Sir John war entzückt, denn für einen Mann, dessen größte Angst die Furcht vor dem Alleinsein war, bedeutete es einiges, wenn sich die Einwohnerzahl Londons um 2 erhöhte. Selbst Lady Middleton machte sich die Mühe, entzückt zu sein, obwohl ihr das gar nicht ähnlich sah. Und was die Mrs. Steele betraf, insbesondere Lucy, so hatten sie sich noch nie im Leben über eine Nachricht so sehr gefreut. Eleanor fand sich mit dieser Regelung, die ihren Wünschen ja eigentlich entgegenstand, weniger widerwillig ab als erwartet. Ihr selbst war es gleichgültig, ob sie nach London fuhr oder nicht. Doch wenn sie sah, wie hocherfreut ihre Mutter über den Plan war, wie frisch Blick, Stimme und Verhalten ihrer Schwester plötzlich wirkten, wie sie ihre frühere Lebhaftigkeit wiedererlangte und ihre frühere Fröhlichkeit noch überbot, vermochte sie mit dem Grund für all dies nicht zu hadern und gestattete sich kaum, wegen der Folgen Bedenken zu hegen. Mariannes Freude war kaum noch als Glück zu bezeichnen. So aufgewühlt war ihr Gemüt, so groß ihre Ungeduld. Nur der unliebsame Gedanke, ihre Mutter verlassen zu müssen, ernüchterte sie. Und im Augenblick des Abschieds überstieg ihr Kummer jedes Maß. Die Mutter war kaum weniger betrübt. Einzig Eleanor schien sich bewusst zu machen, dass diese Trennung alles andere als ewig dauern würde. Sie fuhren in der ersten Januarwoche. Die Middletons sollten etwa eine Woche später folgen. Die beiden Mrs. Steele behaupteten ihren Posten auf Barton Park und gedachten ihn erst zu räumen, wenn auch die übrige Familie abreiste. Kapitel 26. Als Eleanor in der Kutsche neben Mrs. Jennings saß und unter deren Obhut und als ihr Gast zu einer Fahrt nach London aufbrach, wurde ihr unweigerlich bewusst, wie sonderbar ihre Lage war. So kurz erst kannten sie die Dame, so wenig passten sie in Alter und Wesensart zusammen, und so heftig hatte sie selbst noch vor wenigen Tagen gegen eine solche Unternehmung protestiert. Aber ihre Einwände waren mit dem fröhlichen jugendlichen Eifer, den Marianne wie auch ihre Mutter an den Tag legten, samt und sonders entkräftet oder ignoriert worden. Eleanor zweifelte zwar von Zeit zu Zeit an Willoughbys Treue, aber wenn sie sah, welch rauschhafte, köstliche Erwartung Mariannes Herz erfüllte und aus ihren Augen strahlte, spürte sie unwillkürlich, wie öde im Vergleich dazu ihre eigenen Aussichten waren, wie freudlos ihre Gemütsverfassung und wie gern sie sich um Mariannes Verlobung kümmern würde, um dasselbe belebende Ziel vor Augen zu haben, dieselbe Möglichkeit einer Hoffnung. In kurzer, sehr kurzer Zeit musste sich nun entscheiden, welche Absichten Willoughby hatte. Aller Wahrscheinlichkeit nach war er bereits in der Stadt. Dass Marianne so unbedingt hatte fahren wollen, verriet, wie sehr sie darauf vertraute, ihn dort anzutreffen. Und Eleanor war nicht nur entschlossen, durch eigene Beobachtung oder anhand der Mitteilungen anderer alles in Erfahrung zu bringen, was ein neues Licht auf seinen Charakter werfen konnte, sondern gedachte sich auch sein Verhalten gegenüber ihrer Schwester genauestens anzusehen, um schon nach wenigen Begegnungen herauszubekommen, was er war und was er wollte. Sollte das Ergebnis ihrer Beobachtungen ungünstig ausfallen, wollte sie ihrer Schwester unbedingt die Augen öffnen. Im anderen Fall aber würden sich auch ihre Bemühungen ändern. Dann musste sie lernen, alle selbstsüchtigen Vergleiche zu meiden und sich jedes Bedauern zu verkneifen, das ihre Freude über Marianne's Glück schmälern könnte. Die Reise dauerte 3 Tage. Und Marianne's Benehmen unterwegs war ein gelungenes Beispiel dafür, was Mrs. Jennings künftig an Höflichkeit und Umgänglichkeit erwarten durfte. Sie saß fast ständig schweigend und in Gedanken versunken da und sprach kaum ein Wort aus freien Stücken. Es sei denn, ein malerisches Objekt kam in Sichtweite und entlockte ihr einen Ausruf des Entzückens, der dann allerdings ausschließlich an ihre Schwester gerichtet war. Um dies wieder gut zu machen, übernahm Eleanor umgehend die Rolle der höflichen Schwester und ließ Mrs. Jennings größte Aufmerksamkeit zuteil werden, redete mit ihr, lachte mit ihr und hörte ihr zu, wann immer sie konnte. Und Mrs. Jennings ihrerseits behandelte beide mit aller erdenklichen Freundlichkeit, kümmerte sich bei jeder Gelegenheit um ihr Wohlbehagen und Vergnügen und war nur irritiert, dass sie nicht zu bewegen waren, beim Dinner in den Gasthäusern ihre Speisen selbst auszuwählen, dass sie ihnen kein Geständnis abbringen konnte, ob sie nun lieber Lachs oder Kabeljau mochten, lieber gekochtes Geflügel oder Kalbskoteletts. Am 3. Tag gegen 3 Uhr kamen sie in London an, froh, nach einer solchen Reise aus der engen Kutsche entlassen zu werden und voller Vorfreude auf den Luxus eines freundlichen Kaminfeuers. Das Haus war schön und auch schön eingerichtet. Die jungen Damen bekamen sofort ein äußerst behagliches Zimmer zur Verfügung gestellt. Es war früher das von Charlotte gewesen, und über dem Kaminsims hing noch immer eine von ihr gestickte Landschaft aus farbiger Seide, zum Beweis dafür, dass sie nicht ohne Erfolg 7 Jahre lang in London auf eine berühmte Schule gegangen war. Da das Dinner frühestens 2 Stunden nach ihrer Ankunft fertig sein sollte, beschloss Eleanor in der Zwischenzeit an ihre Mutter zu schreiben und setzte sich zu diesem Zweck an den Tisch. Wenige Sekunden später tat Marianne es ihr gleich. »Ich schreibe gerade nach Hause, Marianne«, sagte Eleanor. »Wäre es nicht besser, du wartest mit deinem Brief noch 1-2 Tage?« »Ich will ja gar nicht an Mutter schreiben«, erwiderte Marianne hastig, als bemühe sie sich, weiteren Fragen auszuweichen. Eleanor sagte nichts mehr, denn sie vermutete sogleich, dass sie dann wohl an Willoughby schrieb. Und genauso rasch kam sie zu dem Schluss, dass die beiden einfach verlobt sein mussten, mochten sie ihre Liebesgeschichte noch so sehr geheim halten. Diese freilich nicht ganz befriedigende Lösung munterte sie auf und sie schrieb um einiges schwungvoller weiter. Mariannes Brief war in kürzester Zeit fertig. Er konnte nicht länger als ein Billet sein. Nun wurde er gefaltet, versiegelt und geschwind und eifrig adressiert. Eleanor meinte in der Anschrift ein großes W zu erkennen. Kaum war dies erledigt, läutete Marianne und bat den eintretenden Diener, den Brief für sie mit der 2-Penny-Post verschicken zu lassen. Damit war die Sache klar. Marianne war immer noch bester Laune, hatte aber etwas Hektisches an sich, weswegen ihre Schwester sich nicht so recht darüber freuen konnte, und ihre Erregung nahm im Laufe des Abends noch zu. Beim Dinner brachte sie kaum etwas hinunter, und als sie sich danach in den Salon zurückzogen, schien sie unruhig auf die Geräusche der Kutschen zu horchen. Zu Eleanors großer Erleichterung bekam Mrs. Jennings von dem, was geschah, nur wenig mit, da sie viel in ihrem eigenen Zimmer zu tun hatte. Der Tee wurde serviert und ab und zu klopfte es, zu Mariannes Enttäuschung jedoch immer nur an den Türen der Nachbarhäuser. Mit einem Mal ließ sich allerdings unmissverständlich auch an der eigenen Haustür ein lautes Klopfen hören. Eleanor war überzeugt, dass es Willoughbys Kommen ankündigte, und Marianne sprang auf und lief Richtung Tür. Alles blieb still. Es war nicht auszuhalten. Nach ein paar Sekunden öffnete Marianne die Tür, tat ein paar Schritte in Richtung Treppe, horchte kurz und kehrte in größter Aufregung ins Zimmer zurück. Was nur zu verständlich war, da sie der festen Meinung war, ihn gehört zu haben. In ihrer Begeisterung rief sie noch im selben Moment: »Oh, Eleanor, es ist Willoughby, er ist es wirklich!« und war offenbar drauf und dran, sich in seine Arme zu werfen, als Colonel Brandon erschien. Der Schock war zu groß, als dass sie ihn gefasst hätte ertragen können, und sie verließ sofort das Zimmer. Auch Eleanor war enttäuscht, aber sie schätzte Colonel Brandon viel zu sehr, um ihn nicht freundlich zu begrüßen. Es schmerzte sie, dass ein Mann, der ihrer Schwester so zugetan war, merken musste, wie unglücklich und enttäuscht sie über sein Kommen war. Sie sah, dass es ihm keineswegs entging, dass er Marianne, als sie das Zimmer verließ, erstaunt und besorgt hinterherblickte und sich kaum mehr bewusst machte, was die Höflichkeit ihr, Eleanor, gegenüber gebot. »Ist Ihre Schwester krank?« Eleanor antwortete in ihrer Not, ja, sie sei krank, und erzählte etwas von Kopfweh, Niedergeschlagenheit, Übermüdung und allem Möglichen, womit sich das Benehmen ihrer Schwester anständigerweise erklären ließ. Er hörte sich das sehr ernst und aufmerksam an, schien sich dann wieder gefasst zu haben und sprach nicht weiter über das Thema, sondern sagte, wie sehr er sich freue, sie in London zu sehen, und erkundigte sich wie üblich nach der Reise und den zurückgebliebenen Freunden. So ruhig und beiderseits ziemlich teilnahmslos unterhielten sie sich eine Weile, er wie sie niedergeschlagen und mit den Gedanken ganz woanders. Eleanor hätte zu gern gewusst, ob Willoughby schon in der Stadt war. Aber sie fürchtete, ihm mit der Frage nach seinem Rivalen Kummer zu machen. Und um überhaupt etwas zu sagen, erkundigte sie sich schließlich, ob er, seit sie ihn das letzte Mal gesehen hatte, die ganze Zeit in London gewesen sei. »Ja«, erwiderte er etwas verlegen, »fast immer. Ein- oder zweimal war ich für ein paar Tage in Delaford, aber es war mir nicht möglich, nach Barton zurückzukehren.« Dieser Satz und die Art, wie er ausgesprochen wurde, riefen ihr sofort die Umstände seines Abschieds in Erinnerung. Auch das Unbehagen und die Verdächtigungen, die das alles in Mrs. Jennings ausgelöst hatte. Und sie fürchtete, ihre Frage hätte mehr Neugier angedeutet, als sie empfand. Kurz darauf trat Mrs. Jennings ins Zimmer. »Oh, Colonel«, rief sie wie üblich mit lärmender Fröhlichkeit. »Freut mich ungeheuer, Sie zu sehen. Tut mir leid, dass ich nicht früher kommen konnte. Entschuldigen Sie bitte. Aber ich musste mich ein bisschen kümmern und allerlei regeln. Es ist ja lang her, dass ich zu Hause war. Und Sie wissen, man hat immer jede Menge Kleinkram zu erledigen, wenn man längere Zeit weg war. Und dann musste ich noch mit Cartwright abrechnen. Herr im Himmel, seit dem Dinner bin ich ununterbrochen auf den Beinen. Aber sagen Sie, Colonel, woher wussten Sie, dass ich heute in London eintreffen würde, Sie Hellseher?« »Ich habe zu meiner Freude bei Mr. Palmer davon erfahren. Ich war dort zum Essen eingeladen.« »Aha, gut. Und wie geht es Ihnen allen? Wie geht es Charlotte? Ich wette, sie hat mittlerweile einen ganz schönen Umfang.« »Mrs. Palmer geht es offenbar gut. Und ich bin beauftragt, Ihnen mitzuteilen, dass sie Sie morgen auf jeden Fall besuchen wird.« »Aha, so, so. Das habe ich mir schon gedacht. Gut, Colonel, wie Sie sehen, habe ich zwei junge Damen mitgebracht. Das heißt, Sie sehen jetzt nur eine, aber irgendwo gibt es noch eine zweite, Ihre Freundin Miss Marianne, was Sie bestimmt nicht ungern hören. Ich weiß nicht, wie Sie und Mr. Willoughby sich wegen ihr einigen. Ach, es ist schön, wenn man jung und hübsch ist. Tja, jung war ich auch einmal, aber ich war nie besonders hübsch. Mein Pech. Trotzdem habe ich einen sehr guten Mann bekommen und mehr kann auch die größte Schönheit nicht verlangen. Ach, der Arme. Jetzt ist er schon 8 Jahre tot. Oder länger. Und was haben Sie so alles getrieben, Colonel, seit wir uns getrennt haben? Wie laufen Ihre Angelegenheiten? Na, na, keine Geheimnisse unter Freunden.« Er antwortete mit der gewohnten Sanftheit auf all ihre Fragen, ohne ihr zu einer einzigen erschöpfend Auskunft zu geben. Eleanor begann, den Tee auszuschenken, und Marianne war gezwungen, sich wieder zu ihnen zu gesellen. Nachdem sie eingetreten war, wurde Colonel Brandon noch nachdenklicher und schweigsamer, und Mrs. Jennings konnte ihn nicht dazu bewegen, lange zu bleiben. An diesem Abend kam kein weiterer Besucher, und die Damen beschlossen einstimmig, früh zu Bett zu gehen. Als Marianne am nächsten Morgen aufstand, war sie wieder guter Laune und wirkte fröhlich. Die Enttäuschung vom Vorabend schien über der Erwartung dessen, was der heutige Tag bringen würde, völlig vergessen. Kaum waren sie mit dem Frühstück fertig, als schon Mrs. Palmers Barouche vor der Tür hielt. Und Minuten später trat sie lachend ins Zimmer. So entzückt sie alle zu sehen, dass kaum auszumachen war, ob sie sich mehr über die Begegnung mit ihrer Mutter freute oder über die mit den Mrs. Dashwood. Sie sei höchst überrascht, dass sie nach London gekommen seien, obwohl sie eigentlich die ganze Zeit damit gerechnet habe,
und sie sei ihnen sehr böse, weil sie die Einladung ihrer Mutter angenommen hätten, nachdem sie die ihre abgelehnt hätten, obwohl sie es ihnen nie verziehen hätte, wenn sie nicht gekommen wären.
»Mr. Palmer wird sich sehr freuen, Sie zu sehen«, sagte sie. »Was meinen Sie, was er gesagt hat, als er hörte, dass Sie mit Mama kommen? Ich habe es vergessen, aber es war etwas sehr Komisches.«
Nachdem sie ein oder zwei Stunden mit dem zugebracht hatten, was die Mutter als traulichen Plausch bezeichnete, also mit allen möglichen Fragen nach der gesamten Bekanntschaft von Seiten Mrs. Jennings und mit grundlosem Gelächter von Seiten Mrs. Palmers, schlug Letztere vor, die anderen sollten sie zu einigen Geschäften begleiten, in denen sie heute Vormittag etwas zu erledigen habe. Mrs. Jennings und Eleanor waren gleich einverstanden, da sie ebenfalls Einkäufe zu tätigen hatten, und Marianne, die anfangs abgelehnt hatte, wurde überredet, mitzukommen. Doch wohin sie auch gingen, Marianne hielt offensichtlich ständig nach etwas Ausschau. Vor allem in der Bond Street, wo sie am meisten zu besorgen hatten, waren ihre Blicke unablässig auf der Suche. Gleichgültig, in welchem Laden das Grüppchen sich aufhielt, sie war immer geistesabwesend, fern von allem, was sie unmittelbar erlebten, fern von allem, was die anderen interessierte und beschäftigte. Da Marianne ruhelos und unzufrieden war, egal wo sie sich aufhielten, konnte ihre Schwester sie bei einem Kauf nie nach ihrer Meinung fragen, selbst wenn dieser Kauf sie beide betraf. Nichts gefiel ihr. Sie wollte möglichst rasch wieder nach Hause und konnte nur mit Mühe ihren Ärger über das Schneckentempo von Mrs. Palmer bezähmen, der jeder hübsche, teure oder neuartige Artikel ins Auge stach, die auf alles gleichzeitig versessen war, sich für nichts entscheiden konnte und ihre Zeit mit Entzücken und Unschlüssigkeit vertrödelte. Es war schon später Vormittag, als sie heimkehrten, und kaum hatten sie das Haus betreten, hastete Marianne erwartungsvoll die Treppe hinauf. Eleanor folgte ihr und sah, wie sich Marianne mit bekümmerter Miene vom Tisch abwandte, was bedeutete, dass kein Willoughby dagewesen war.
»Ist kein Brief für mich abgegeben worden, seit wir ausgegangen sind?«, fragte sie den Diener, der mit den Paketen eintrat.
Sie wurde abschlägig beschieden.
»Sind Sie ganz sicher?«, erwiderte sie. »Sind Sie sicher, dass kein Dienstbote, kein Laufbursche einen Brief oder ein Billet abgegeben hat?«
»Nein«, antwortete der Mann, »niemand.«
»Sehr seltsam«, sagte Marianne leise und enttäuscht und wandte sich zum Fenster.
»Tatsächlich, sehr seltsam«, dachte auch Eleanor und betrachtete ihre Schwester besorgt.
»Wenn sie nicht gewusst hätte, dass er in London ist, hätte sie ihm nicht mit der Zwei-Penny-Post geschrieben. Dann hätte sie nach Combe Magna geschrieben. Und wenn er in der Stadt ist, dann ist es doch seltsam, dass er weder kommt noch schreibt.«
»Ach, liebste Mutter, es ist nicht recht, dass du eine so zweifelhafte, mysteriöse Verlobung zwischen einer so jungen Tochter und einem dir so wenig bekannten Mann erlaubst. Ich würde mich zu gern erkundigen. Aber wie wird man eine Einmischung von mir wohl aufnehmen?« Sie dachte eine Weile nach und beschloss, falls sich die Angelegenheit noch einige Tage länger so unerfreulich darstellen sollte wie jetzt, ihrer Mutter dringend zu empfehlen, der Sache ernsthaft auf den Grund zu gehen. Mrs. Palmer und zwei ältere Damen aus Mrs. Jennings engerem Bekanntenkreis, die sie am Morgen getroffen und eingeladen hatten, speisten mit ihnen. Erstere verabschiedete sich bald nach dem Tee, um ihren abendlichen Verpflichtungen nachzukommen, und Eleanor musste als vierte Whist-Spielerin einspringen. Marianne war bei solchen Anlässen unbrauchbar, da sie das Spiel nie lernen würde. Aber auch wenn sie auf diese Weise Zeit für sich hatte, verlief der Abend für sie keineswegs erfreulicher als für Eleanor, denn sie verbrachte ihn zwischen banger Erwartung und schmerzlicher Enttäuschung. Manchmal versuchte sie ein paar Minuten zu lesen, legte aber das Buch bald zur Seite und kehrte zu einer interessanteren Tätigkeit zurück. Sie ging im Zimmer auf und ab, und immer wenn sie ans Fenster kam, blieb sie einen Augenblick stehen, in der Hoffnung, das lang ersehnte Klopfen zu hören.
Kapitel 27. »Wenn es noch länger frostfrei bleibt«, sagte Mrs. Jennings, als sie sich am nächsten Morgen beim Frühstück trafen, »wird Sir John nächste Woche nicht aus Barton abreisen wollen. Ein Jäger verzichtet nicht gern auf einen vergnüglichen Tag. Die Armen, sie tun mir dann immer leid, sie nehmen es sich so zu Herzen.«
»Das stimmt«,
rief Marianne freudig und ging zum Fenster, um die Wetterlage zu prüfen. Daran hatte ich nicht gedacht. Diese Temperaturen werden so manchen Jäger auf dem Land festhalten. Es war ein segensreicher Fingerzeig, der ihre gute Laune wiederherstellte. »Für solche Leute ist das tatsächlich ein hinreißendes Wetter«, fuhr sie fort, während sie sich glückstrahlend an den Frühstückstisch setzte. »Wie schön muss das für sie sein! Allerdings«, wieder ein wenig besorgter, »kann es doch nicht mehr lang dauern. Um diese Jahreszeit und nach solchen Regenfällen ist es sicher bald aus damit. Dann setzt Frost ein und wahrscheinlich ein strenger. In ein oder zwei Tagen. Länger werden diese extrem milden Temperaturen kaum anhalten. Ja, vielleicht friert es sogar schon heute Nacht.« »Unabhängig davon«, sagte Eleanor, die verhindern wollte, dass Mrs. Jennings ihre Schwester ebenso klar durchschaute wie sie selbst, »werden wir Sir John und Lady Middleton wohl Ende nächster Woche hier in der Stadt haben.« »Ja, meine Liebe, garantiert. Mary setzt immer ihren Kopf durch.« »Und Marianne«, folgerte Eleanor stillschweigend, »wird wohl noch mit der heutigen Post nach Combe schreiben.« Falls sie das tat, wurde der Brief so heimlich geschrieben und abgeschickt, dass Eleanor trotz aller Wachsamkeit nichts darüber in Erfahrung brachte. Was auch immer nun zutreffen mochte, Eleanor war zwar beileibe nicht gänzlich zufrieden damit, aber auch nicht allzu beunruhigt, da Marianne so guter Laune war. Und Marianne war nun wirklich sehr gut gelaunt. Glücklich über das milde Wetter und noch glücklicher über die Aussicht auf Frost. Den Morgen brachten sie hauptsächlich damit zu, dass sie in den Häusern sämtlicher Bekannten von Mrs. Jennings Karten abgaben, um ihnen mitzuteilen, dass sie wieder in London sei. Marianne prüfte unterdessen ständig die Windrichtung, beobachtete die Veränderungen am Himmel und bildete sich ein, die Luft rieche schon ganz anders. »Meinst du nicht auch, dass es kälter ist als heute Morgen, Eleanor? Ich spüre einen deutlichen Unterschied. Ich kann meine Hände nicht einmal im Muff warm halten. Gestern war das anders, glaube ich. Außerdem reißen die Wolken auf, gleich kommt die Sonne heraus und am Nachmittag wird es klar.« Eleanor fand das abwechselnd amüsant und peinlich. Aber Marianne machte weiterhin beharrlich sichere Symptome bevorstehenden Frostes aus. Jeden Abend im hell lodernden Feuer und jeden Morgen in der Luft und am Himmel. Es gab wirklich keinen Grund, weshalb die Mrs. Dashwood mit Mrs. Jennings Lebensweise und Bekanntenkreis hätten unzufrieden sein sollen. Ebenso wenig wie mit ihrem Verhalten ihnen selbst gegenüber, das unverändert freundlich war. Der gesamte Haushalt wurde planvoll und äußerst großzügig geführt. Und abgesehen von ein paar alten Freunden in der Innenstadt, von denen sie sich zu Lady Middletons Bedauern nie losgesagt hatte, besuchte sie niemanden, den kennenzulernen, die Gefühle ihrer jungen Gäste hätte irritieren können. Eleanor war froh, es in diesem Punkt besser getroffen zu haben als erwartet und fand sich deshalb bereitwillig damit ab, dass ihr die Abendgesellschaften kein rechtes Vergnügen machten. Sowohl zu Hause als auch bei anderen Leuten setzte man sich nur zum Kartenspielen zusammen, was sie wenig begeisterte. Colonel Brandon, der als Dauergast betrachtet wurde, ließ sich fast täglich blicken. Er kam, um Marianne zu sehen und mit Eleanor zu reden, für die das Gespräch mit ihm oft der befriedigendste Teil des Tages war. Gleichzeitig verfolgte sie besorgt seine anhaltende Neigung zu ihrer Schwester. Eine wachsende Neigung, wie zu befürchten stand. Es bekümmerte sie, mit welchem Ernst er Marianne oft beobachtete. Und ganz sicher war seine Gemütsverfassung trübseliger als damals in Barton.